Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk im Medienforum Münster.
WBT 95.4.
Hallo und guten Abend. Wir begrüßen euch zur Aprilausgabe der Welle WBT, der Radioshow des Wolfgang-Borchert-Theaters auf 95,4 MHz. Mein Name ist Laura Ritter und an meiner Seite sitzt, wie immer,
Florian Bender. Einen schönen guten Abend.
Der Frühling ist da und endlich ist es schön warm in Münster. Da die Produktion der Zerbrochene Krug ausfällt, ist momentan auch noch probenfreie Zeit. Wie nutzt du denn deine freien Vormittage, Flo?
Heute nehme ich die Welle WBT auf an meinem freien Vormittag, ja. Ich bin tatsächlich wieder mehr im Garten vermehrt und gehe längere Runden mit dem Hund. Und ich lese das ein oder andere die nächste Spielzeit betreffend.
Mhm. Schon
mal. Und bei dir vermutlich ist trotzdem viel zu tun, oder?
Klar, ich bin ja neben der Dramaturgie auch noch in der Öffentlichkeitsarbeit im Theater und da gibt es genug zu tun. Zum Beispiel, wie du auch gerade schon erwähnt hast, die Vorbereitung für den neuen Spielplan.
Und da erwartet euch auf jeden Fall Spannendes. Ich weiß ja da auch schon mehr. Aber näher darüber sprechen werden wir in der Juni-Ausgabe dann mit der Intendantin Tanja Weidner als Gast.
Und apropos Gast, heute freuen wir uns, Bernd Heidkötter, unseren technischen Leiter, bei uns zu haben. Hallo Bernd.
Ja, hallo, hallo.
Herzlich willkommen, wie schön, dass du bei uns bist. Wovon halten wir dich denn gerade ab?
Ja, zurzeit sind wir eigentlich in Vorbereitung für die neuen Stücke und wir sortieren uns eigentlich, weil wir ja ein Stück abgesagt haben. Der Krug, haben wir so ein bisschen Luft, um Werkstatt, Lager ein bisschen zu sortieren und vielleicht zu verbessern.
Wie sieht denn gerade so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus?
Oh, das ist sehr schwer zu beschreiben.
Es liegt ein bisschen dran, ob Umbautag ist oder
ja,
nicht.
Ja, ne? Ja, ja. Also, also im normalen Betrieb, also jetzt ist es natürlich ein bisschen entspannter, aber im so normalen Betrieb, da schnellen also die Dinge auf einen zu, wie zum Beispiel, man macht einen Umbautag, baut also ein neues Stück auf, was wir immer im Repertoire haben, aber zeitgleich sind dann immer Bühnenbildner oder Bühnenbildner im Haus, die dann immer Überraschungen haben, dass sie irgendwas brauchen oder irgendwas komplett Falsches, wir eigentlich nochmal von vorne anfangen müssen und du stehst dann und denkst, ach nein, das kann doch nicht wahr sein. Dann musst du dir überzeugen, dass das eigentlich ganz gut aussieht und du total begeistert bist, dass das so geklappt hat. Daher, also ganz klassisch hintereinander zu organisieren, ist so ein Tag eigentlich überhaupt nicht. Man kann sich das natürlich vornehmen, dass man sich denkt, ich takte das jetzt mal durch, aber Theater ist eben Theater. Also da passiert immer ganz viel.
Wir halten fest, Überraschungen, ein schönes Wort für mehr Arbeit.
Bernd, du hast mir im Vorhinein erzählt, dass du eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und später Kunst und Architektur studiert hast. Wie bist du denn zum Theater gekommen?
Also zum Theater bin ich, glaube ich, gekommen. In meiner Studienzeit war ich immer sehr theoretisch unterwegs. Also habe viele Sachen gelesen und Stadtbaugeschichte und in der Kunstgeschichte tauchte das dann so Theater, also war eine wichtige Komponente, so eine kulturelle Kreuzung, würde ich mal so sagen. Und dann hat mich das irgendwie immer mehr interessiert und also Theater auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mal mir näher anzugucken, also aus planerischen Gründen auch. Und dann habe ich zuerst an der Studiobühne hier in Münster gearbeitet. Also, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Stück das war, da haben wir ein Bühnenbild entworfen. Und dann habe ich dann im Stadttheater, Borchert-Theater über mal reingeschaut, aber dann nicht nur auf der Bühne, nicht nur als Zuschauer, sondern auch versucht, mit den Leuten hinter der Bühne Kontakt aufzunehmen.
Gibt es denn bestimmte Denkweisen aus deinem Studium der Architektur, die sich auf die Bühnenarbeit übertragen lässt oder wirkt sich dein Studium irgendwie auf deinen jetzigen Beruf aus?
Ja, hat Vor- und Nachteile. Also ich bin ja dadurch bedingt, dass ich Baukonstruktion im Schwerpunkt hatte, bin ich natürlich dann immer versucht, ich versuche das immer sehr perfektionistisch bis zum Schluss mir schon zu überlegen, für manche künstlerischen Prozesse ist es natürlich nicht so gut, weil dann diese Kreativität, die kann das manchmal so ein bisschen behindern. Aber grundsätzlich ist es umso früher und theoretischer man über, gerade im Theater über Bühnenbilder nachdenkt, umso weniger Probleme hat man hinterher. Dass es irgendwie wackelt oder zusammenbricht.
Es sei denn, es kommen nochmal Überraschungen
ja,
dazu.
Ja, es kann sein.
Jetzt hast du gerade ja schon über die Kreativität auch des Berufs gesprochen. Du machst ja auch neben deiner Arbeit am Theater auch noch eigene Kunst, unter anderem Skulpturen. Wie beeinflussen sich diese beiden Bereiche?
Das ist eigentlich sehr schön, weil Installationen oder auch Skulpturen, die leben ja davon, dass du dich auch irgendwo inspirierst. Mhm. Und also neue Texte suchst, neue Menschen kennenlernst, neue Zusammenhänge herstellen kannst. Und Theater hat eben dieses Zusammenhänge herzustellen, das ist sehr, sehr groß. Also deswegen habe ich ja eigentlich immer die Nähe gesucht, weil wenn man nur mit so, in Anführungsstrichen, ich habe im Atelier gearbeitet mit sieben Kollegen. Und wenn man da unter so Bildhauern untereinander ist, dann ist das immer so sehr eingleisig, das Ganze. Also man kann sich nicht gegenseitig so inspirieren und am Theater ist es eben viel, viel, viel größer, das Feld, dass man sich umschauen kann, rechts, links, was passiert da, was für Texte, was für Schauspieler, Menschen überhaupt, mit denen man zu tun hat.
Du hast ja erzählt, Bernd, dass du schon seit einigen Jahren am Borchert Theater arbeitest. Hat sich das Haus denn in den letzten Jahren technisch und oder organisatorisch verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal von der Größe her. Wir sind ja 2006 umgezogen von der einen auf die andere Hafenseite. Und da ist natürlich die größte Theatertechnik verbaut worden. Also angefangen bei den Zügen, die angeblich die leisesten sein sollen, weil das so Bandzüge sind. Bis zur gesamten Ausstattung, also Versätze und überhaupt, ist ein Riesenschritt gewesen.
Und seit dieser Spielzeit teilt sich ja auch die technische Leitung in drei Schwerpunkte, also organisatorisch hat sich ja auch was verändert. Also es gibt jetzt Veranstaltungstechnik, Bühnentechnik und Beleuchtungen. Wie arbeitet ihr drei, also du, Simon Hollermar und Jaren Lorenzen zusammen und wie überschneidet ihr euch in eurer Arbeit?
Das ist eine sehr gute Frage. Nee, ja, das überlagert sich natürlich, sobald die Produktion losgeht. Also man muss sich natürlich überlegen, also was auf der Bühne steht. Dann gibt es eine Bauprobe, da wird dann entschieden, von welcher Seite irgendwelche Scheinwerfer reingebaut werden, ob da Gassen sind, ob das nicht von oben oder von ganz normal von oben kommt, on top kommt oder von der Seitenbühne. Das muss man natürlich aufeinander abstimmen und das ist eigentlich relativ früh, dass das stattfindet.
Die Bühnentechniker und auch die Requisite, die hier mit deinem Assistenten Paul Bölke bei uns abgedeckt ist, ihr seid ja so ein bisschen die Problemlöser Backstage. Gibt es denn ein verrücktes Problem oder eine scheinbar unlösbare Aufgabe, die ihr dann doch lösen konntet?
Ja, also da ist es natürlich sehr häufig, dass dann irgendwie Sachen auftauchen, die man vorher noch nicht genau so kalkuliert hat. Aber eine Sache zum Beispiel, einfach mal um da so ein Bild zu entwerfen, war bei Metafaust, da haben wir mit Materialien gearbeitet, die wir vorher noch nie hatten. Also so super moderne Spiegelfolien, die man von beiden Seiten beleuchten konnte. Das war erst nicht das Problem, aber die Größe von den Spiegeln, die gewünscht waren, hat uns die Firma abgeraten, da die Querstreben reinzuziehen, aber Regie und Bühnenbild wollte das gerne haben. Und da muss man sich dann entscheiden, probieren wir es aus, weil ein Spiel kostet 1.000 Euro. Wenn der einreißt, ist natürlich doof, dann sind alle traurig. Aber das ist immer so eine Gratwanderung und das ist eben das, was man dann ausprobiert und das Problem lösen muss. Also wir haben es dann ohne gemacht und hat auch funktioniert. Also man muss nur sehr gut aufpassen beim Ein- und Ausbauen.
Du hast ja gerade auch schon ein bisschen was bei meiner letzten Frage ein bisschen was erzählt dazu, wie so eine Produktion abläuft aus eurer Sicht. Aber kannst du das nochmal genau, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen die Produktion auf dem Spielplan, dann kommt ein Bühnenbildler, was passiert dann in der Bühnentechnik? Wann kommt ihr ins Spiel?
Also wir sind eigentlich relativ früh schon im Spiel, weil es gibt, also der Bühnenbildner und die Regie treffen sich, erarbeiten ein Bühnenbild und dann nach einer gewissen Zeit kommt dann der Bühnenbildner oder beide irgendwie und stellen das vor. Mhm. Und dann müssen wir einfach gucken, wie können wir das technisch umsetzen. Also von der Größe her, von Material, von Preis, von wo kann ich es bestellen, wo kriege ich das her, ist das überhaupt möglich auch bei uns? Und da geht es eigentlich dann, da fängt das schon eigentlich relativ früh an, also bei der vor der Bauprobe noch ist. Mhm. Dann kommt die Bauprobe, man baut das erste Mal so provisorisch das Bühnenbild auf. Das hat eigentlich nur damit zu tun, dass man einfach mal die Proportionen auf der Bühne sehen kann, ob da noch was größer oder breiter oder schmaler werden sollte. Und ja, dann ist man schon, wenn die gelaufen ist, dann gibt es eine Abgabe für die Pläne und da ist man eigentlich schon im Geschäft, dann muss es so sein. Also so ist eigentlich der Plan, also manchmal klappt das auch überhaupt nicht, weil irgendwer vielleicht irgendwas zu früh oder zu spät abgegeben hat, aber so ist der Ablauf.
Du hast ja auch schon selbst Bühnenbilder entworfen, auch schon bei uns am Haus?
Ja, tatsächlich, aber ist ein bisschen her. Da habe ich noch studiert. Da habe ich irgendwann mal Unser Dorf soll schöner werden mit Hubert von Fegewisch. Ein wunderbares Stück. Da habe ich die Ausstattung gemacht, also Bühne und Kostüm. Das war ein Ein-Mann-Stück und es ging um unser Dorf, also um das Golddorf. Und der Hubert Fegewisch hat das als in einer Person gespielt von Busso Mehring, hat das auf der Bühne erzählt. Und das war einfach köstlich. Also die Leseprobe mit dem Busso Mehring war schon, bin ich fast schon vom Stuhl gefallen, weil das so lustig war. Der konnte diesen Slang einfach extremst gut nachmachen. Das ist so ein bisschen so Sauerland, Ruhrpott, so dazwischen irgendwo. Ja, das genau, das hat Spaß gemacht.
War das auch das Bühnenbild, was dir am meisten Spaß gemacht hat bisher? Oder fällt dir noch ein anderes ein, was so besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Am Borcher Theater jetzt?
Ja.
Also mein absoluter Favorit war, da war ich eigentlich ziemlich weit vom Borcher Theater weg, weil ich andere Sachen gemacht habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade irgendwie so ein Haus haben wir umgebaut. Ich habe die Planung dafür gemacht. Und dann irgendwie bekam ich einen Anruf, ob ich nicht mal wieder am Borcher Theater arbeiten wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eigentlich keine Zeit. Und dann, ja, worum geht's denn? Was macht der denn gerade? Ja, wir sind gerade im Gasometer. Und dann spitzen sich schon meine Ohren. Ja, was? Wo seid ihr? Gasometer? Oh, was macht ihr denn da? Ja, den Sommernachtstraum. Ach du meine Güte, da war mir sofort klar, da muss ich mitmachen. Naja, und das war einfach auch fantastisch. Also ich glaube, ich war irgendwie 8 Wochen dabei, also weil das gab so einen gewissen Druck. Wenn man so ein großes Projekt hat, muss man irgendwie gucken, dass das man das auch alles bewältigen kann. Und das war einfach echt eine fantastische Zeit. Also das hat so einen wahnsinnig Spaß gemacht irgendwie. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn man erstmal da drin steht, dann verändert sich auch komplett die Wahrnehmung, weil der Kessel drumherum hat, der ist bei 12,50 Meter. Daneben ist ja die B51, da würde man denken, man würde die ganze Zeit belästigt werden von diesem Autolärm. Nein, das wird verwandelt in so ein gleichmäßiges Rauschen, also wie so ein Meeresrauschen. Und dann hat man nach oben hin immer nur diesen Blick in diesen Himmel. Also es war einfach, also und dann als absolutes Pluspunkt habe ich dann mir gewünscht, einen Radlader brauchte ich, um die ganzen Materialien zu transportieren. Dann bin ich dann irgendwie immer nur noch mit diesem Bagger rumgefahren. Herrlich.
Ja, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit.
Bernd, Technik und Theater, das klingt ja nach quasi unsichtbarer Arbeit. Woran kann der Zuschauer eigentlich merken, dass da ein gutes Bühnenteam dahinter steckt, hinter dem Bühnenbild?
Ja, ich habe, die Frage ist nicht schlecht. Eigentlich ist es so, also ich meine, für mich ist das natürlich irgendwie immer grausam, wenn ich in der Premiere sitze, weil ich halt um diese ganzen Geschehnisse weiß, was da passiert und was da auch schief gehen kann. Deswegen gucke ich mir auch ungern Premieren an, weil ich dann immer das kaum aushalte vor. Aber für den Zuschauer an solches ist es, glaube ich, am allerbesten, oder das beste Kompliment ist natürlich, wenn er einfach das zum einen als selbstverständlich sieht, was da gerade so passiert und das auch so funktioniert, ineinander hakt ohne dass da irgendwelche Schnittstellen zu erkennen sind. Ja, so würde ich es formulieren.
Also wenn es unsichtbar bleibt.
Quasi. Genau, genau. Ja, also ja. Deswegen trage ich auch alle Bühnentechniker schwarz. Ja.
Vor allem an modernen Produktionen wie Manhattan Project, bei welchem viel mit Videoprojektion und Lichteffekten gearbeitet wird, merkt man, auch das Theater ist in der Zukunft angekommen. Wie sehr hat sich denn deine Arbeit in den letzten Jahren durch Technik oder Digitalisierung neue Theaterformen verändert?
Ja, ich meine, angefangen hat das ja ganz stark in der Pandemiezeit. Da haben ja alle Produktionen, alle Tanzproduktionen, an denen ich auch beteiligt war, angefangen dann irgendwelche Video- und 3D-Animationen zu drehen. Für mich persönlich ist das immer grausam, weil ich habe dann immer gesagt, als Visionär in Anführungsstrichen ist und als Mensch, der die Perspektive auch gelernt hat, also mit perspektivischen Zeichnen und sonstiges, da geht natürlich über so Projektionen immer sehr viel verloren. Weil es ist zwar nicht eindimensional, aber zweidimensional und ist ganz schwierig irgendwie da zu durchbrechen. Und ich finde es immer nicht einfach, da die richtige Gewichtung zu finden, also zwischen Schauspiel, Tanz oder sonstiges und Projektionen, die da im Hintergrund oder Vordergrund gespielt werden. Daher, ist es auf jeden Fall interessant.
Aber also, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass verschiedene Techniken verloren gehen und so. Gibt es denn auch was Positives, was daraus für euch vorgeht? Also, dass es irgendwie neue Trends gibt, die besonders interessant sind, oder?
Ja, ich meine, es geht auf einer Seite gehen natürlich so alte Techniken verloren. Das finde ich ein bisschen schade, weil heutzutage gibt es ja den klassischen Theatermaler kaum noch, weil es will einfach keiner sehen, dass da irgendwie einer irgendwie dann so ein Backdrop da reinhängt, wo dann irgendwie ein Schlossgarten gemalt ist. Wenn, dann wird es dann irgendwie bestellt, dann wird das gedruckt, großflächig bei Big Image oder anderen Firmen. Das ist in allen Bereichen so, eine Oper auch, die machen dann irgendwie so Riesendrucke. Also da, und die haben die früher ja alle gemalt. Also der Theatermaler an solches, die werden ja immer seltener. Und dann auch andere Berufe noch im Theater, Kaschüre und sonstiges. Von Vorteil ist es natürlich die neue Technik, dass man einfach neue Sachen ausprobieren kann, wie zum Beispiel mit 3D-Druckern, also wenn es um Requisiten geht, kleine Requisiten, dass man die selber auch erstellen kann, was vorher dann irgendwie vielleicht irgendwelche längeren Schnitzarbeiten waren.
Mhm. Ja. Meine letzte Bühnenmalerin, die wir ja hatten, das war ja bei den Päpsten, meine ich, ne?
Genau.
Das war
genau.
Bohntuch.
Ja. Da mussten wir aber auch lange suchen, bis wir dann die passende Malerin gefunden haben. Weil die gehen uns verloren.
Und das war ja auch toll, das war doch dieses riesige...
Aus der Sixtinischen Kapelle.
Das sah gut aus.
Ja. Gibt es eine Anekdote aus deiner Zeit am Wolfgang Borchert Theater, die euch oder dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gibt es natürlich einiges.
Her damit.
Aber meine schönste, aber wahrscheinlich hing das auch damit zusammen, dass es einfach... über 3 Monate große Anstrengung bedeutete. Da haben wir den Black Rider im Hafen gebaut, eine Insel. Und ich habe 3 Monate auf dieser Insel mehr oder weniger zugebracht und habe die Balken, Bretter und alles Mögliche aufgebaut. Und das Ergebnis war atemberaubend, muss ich sagen, bis hin zu Feuerwerk und Leisten, die wir dahinter noch eingebaut haben. Und große Segel haben wir noch aufgestellt. Und dann hat sich die Anspannung gerade gelöst, so ich glaube am 3. oder 4. Tag nach der Premiere war es, klingelt am Sonntagmorgen um 11 Uhr mein Telefon und da war der Meiner Zanger dran und sagte, die Insel schwimmt weg. Und ich sage so, was? Die Insel schwimmt weg? Naja, das war in der Nacht, hatte wohl ein Sturm, würde ich mal sagen, irgendwie in diese ganzen Segel, in die ganze Angriffsfläche reingepustet und hat diese Verankerung gelöst. Und da bin ich dann ganz panisch dahin gefahren. Ich dachte, ich hab die schon irgendwie auf dem Abzweig zum Kanal da wegschwimmen sehen. Ja. Und glücklicherweise war ich noch nicht ganz so weit weg. Da mussten wir einfach nur diese große Spannengurte, die ging dann so 20 Meter bis zur Spundwand und die haben wir dann nachgezogen und dann haben wir das wieder fixieren können. Also, aber das war ein Knüller.
Hast du ein Traumprojekt? Gibt es ein Stück was oder eine Produktion, die du gerne mal technisch noch umsetzen würdest?
Ja, also ich finde, diese Außenproduktionen liegen mir sowieso. Also ich mag das gerne. Ich habe auch an vielen großen Außenproduktionen schon mitgearbeitet. Ich weiß nicht, ich finde das einfach toll, weil man hat riesige Flächen und ein Wahnsinnsergebnis hinterher und man kommt da auch so rein. Also man, das ist nicht so, dass man 3 Stunden irgendwo arbeitet und dann ist das geschehen, sondern man, in der Zeit ist man tatsächlich von morgens bis abends oder auch nachts, irgendwie überlegt man sich noch irgendwas. Ja, ich würde gerne einmal ein schwimmendes Theaterkarussell bauen.
Ja, ich werde das notieren und der Intendantin vorschlagen.
Ja.
Ja.
Welche Tipps würdest du einem Nachwuchstechniker, einer Nachwuchstechnikerin mit auf den Weg geben?
Also ein Veranstaltungstechniker, der am Theater arbeitet.
Ja. Ja. Ja, oder jemand, der Bühnentechniker werden will.
Ja. Ja, also das ist so eine Frage. Die habe ich versucht schon häufiger auch mitzuteilen. Also da gibt es einen großen Unterschied zwischen. Also ich habe ja Handwerk gelernt. Da ist es so, dass du dich eigentlich die ganze Zeit orientierst, was macht dein Monteur oder also der, mit dem du zusammenarbeitest. Also du bist ganz speziell, du guckst eigentlich immer und er lässt dich daran teilhaben. Also er bringt dir die handwerklichen Griffe bei, die man braucht, um selber das irgendwann zu machen zu können. Bei der Veranstaltungstechnik ist es ein bisschen anders irgendwie, also weil die meistens alle irgendwie schon sehr gut informiert sind, also sehr viel mitbringen. Und da ist der Schlüssel, den man ansetzen muss, immer schon ein anderer, weil viele Sachen wissen sie schon und sind auch schon so, dass sie wissen, dass sie es wissen und dass man den dann da auch nicht mehr so viel, weißt du, also da kann man nicht mehr so viel verändern. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Also, aber ich versuche das auch mal so mitzuteilen, dass man da offen sein muss. Man muss einfach mehr schauen und gucken nach rechts und nach links und einfach irgendwie in der Zeit auf jeden Fall ganz offen sein für verschiedenste Technik, weil es gibt irgendwie für alles immer mehrere Wege.
Ohne schon zu spoilern, gibt es schon bestimmte Dinge, auf die du dich in der nächsten Spielzeit freust?
Wann fängt die Spielzeit an?
Wir fangen ja an nach den Theaterferien am 23. August. Ende August auf jeden Fall.
Ja.
Die neue Spielzeit mit der neuen Premiere ist am 12. September, ist die erste Premiere.
Ja, es ist noch ein bisschen hin.
Genau.
Also erstmal freue ich mich auf die Theaterferien.
Ja, ein Schritt nach dem anderen.
Ja, ja. Also die letzte Spielzeit war doch sehr anstrengend. Ich habe jetzt nur mir die einzelnen Stücke angeguckt. Einfach total viele tolle Sachen dabei. Also ich weiß nicht, also ich habe jetzt noch, wir haben noch nicht angefangen, irgendwelche Termine auszumachen, also wegen Bauproben oder technischen Abgaben. Deswegen kann ich da leider noch nicht so viel zu sagen.
Ja.
Ich hoffe immer drauf, dass es so in so einem gewissen Rahmen bleibt. Aber das klappt meistens immer ganz gut.
Bernd, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Ich habe auch was über eure Arbeit noch dazugelernt, was ich noch nicht wusste in den ganzen Jahren, die ich schon da bin. Dankeschön.
Gerne, gerne.
Danke, Bernd.
Danke, danke.
Wir gehen langsam auf das Spielzeitende zu. Ab dem 14. Juli haben wir Ferien und Premieren gibt es jetzt keine mehr. Die haben wir alle schon über die Bühne gebracht.
Der Vorverkauf für Mai läuft bereits auf Hochtouren. Die nächsten Monate Juni und Juli werden jeweils 6 Wochen vor dem ersten freigeschaltet. Wojciech wird in dieser Spielzeit leider abgespielt. Am 8. April findet die vorletzte Vorstellung statt. Erika Jell als Wojciech kämpft in einer dystopischen Welt für ihre Familie und verliert die Hoffnung zu einem besseren Leben dabei nicht aus den Augen.
Besonders interessant ist Wojciech auch für Lehrkräfte, die mit ihren Schülerinnen und Schülern einen Ausflug machen wollen. Büchners Klassiker steht schließlich noch im Lehrplan.
Das gleiche gilt für den Trafikanten, eine Coming-of-Age-Story, welche in Wien zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges spielt. Die Rolle des Trafikanten wurde neu besetzt mit Niklas Kunder und die letzten Vorstellungen sind am 29. und 30. April.
Und wo wir schon beim Thema Schule sind, wir ziehen mit dem Stück Malala, ein starkes Mädchen, weiterhin durch die Klassenzimmer. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.wolfgang-borchert-theater.de. www.achtsammorden.de.
Diesen Monat waren die Tickets für Achtsam Morden mal wieder ganz fix ausverkauft. Die schwarze Komödie von Carsten Düst zeigt Björn Diemel dabei, wie er versucht, zwischen Achtsamkeit und Mafia eine Work-Life-Balance herzustellen.
Aber wie du gerade schon gesagt hast, Flo, sind ja jetzt die Vorstellungen für Mai freigeschaltet. Mhm. Gute Neuigkeiten für alle, die noch keine Karte für Achtsam Morden ergattern konnten.
An dieser Stelle nochmal ein Aufruf an alle Studenten der Universität Münster, die Kunstakademie und jetzt auch der Fachhochschule Münster. Nutzt euer Kultursemesterticket.
Ihr kommt damit umsonst ins Theater. Zu meiner Studienzeit hätte ich mich so darüber gefreut, aber in Köln gibt es das ja leider nicht. Meldet euch an der Theaterkasse oder kommt einfach eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn an die Abendkasse. Da verteilen wir das Kontingent an euch Studis.
How to Date a Feminist ist Ende Juni wieder im Programm. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, deren Ansicht zum Patriarchat unterschiedlicher nicht sein könnten.
Außerdem kann man sich auch schon auf ein weiteres philosophisches Café freuen. Am 29. Juni diskutieren wir mit Professor Laukötter am Sonntag um 11 über das Thema Demokratie als Lebensform.
Willkommen sind alle Interessierten, die Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und oder auch selbst mitdiskutieren möchten. Die Karten kann man ab jetzt reservieren.
Und damit beenden wir die heutige Folge. Das nächste Mal hören wir uns am Samstag, den 3. Mai um 20.04 Uhr.
Vielen Dank an Ernst in der Technik und natürlich danke an dich, Laura.
Und auch an dich, Flo. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Selbe Stelle.
Selbe Welle.
Auf 95,4 Megahertz.